SRF 1
SRF 1
Und ist eben das Schöne beim Radio hören. Da kann man die Brille putzen und gleichzeitig weiter hören. Das ist natürlich mein Okay, wo man muss schauen können. Das ist die Sendung Schnabelweit, hier bei uns auf SRF 1, wo ihr eine ganze Stunde lang ausschliesslich Mundartiges erfahrt. Also wo wir die Mundartvielfalt der deutschen Schweiz erleben und erlösen. Und heute etwas ganz Spezielles. Wir lüften nämlich jetzt gerade einen Schatz. Und zwar einen Wörterschatz. Das grösste deutsche Wörterbuch vom 18. Jahrhundert, um genau sein. Allerdings, das Wörterbuch mit dem langen Namen «Grosses Glossarium der deutschen Sprache» vom Basler Theologen und Sprachforscher Johann Jakob Spreng, das ist gar nicht gedruckt worden. Stattdessen hat der Schatz fast 250 Jahre im Keller von der Universitätsbibliothek Basel geschlummert. Bis der Sprachwissenschaftler Heinrich Löffler ist gekommen und zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern digitalisiert er das gigantische Wörterbuch mit hunderttausenden Einträgen. Karin Salm hat Heinrich Löffler zu Basel in der Universitätsbibliothek getroffen.
Wenn Heinrich Löffler vom Johann Jakob Spreng seinem grossen Glossarium der deutschen Sprache redet, dann ist er wie elektrisiert. Dann leuchten seine Augen erst recht, wenn er einen von den 20 dicken Bänden in die Hand nimmt. Ganz, ganz sorgfältig, natürlich.
Es ist ein handgeschriebenes Wörterbuch vom 18. Jahrhundert, also entstanden zwischen 1740 und 1765. Und das Buch gibt es nur in dieser handgeschriebenen Form.
Das Buch, das Heinrich Löffler so sorgfältig in der Hand hat und alle anderen Bücher samt einer Schachtel mit 30'000 handgeschriebenen Zetteln, das alles ist im Keller der Universitätsbibliothek Basel gelagert worden. Niemand hat das Werk von Johann Jakob Spreng vorgenommen und studiert, weil das Gerücht umgegangen ist, dass sich das gar nicht lohne, weil alles sowieso ein riesiges Durcheinander sei. Das hat auch der Heinrich Löffler geglaubt, weil er aber vor 4 Jahren das Idiotikon Rauracum, das baseldeutsche Wörterbuch von Johann Jakob Spreng, abgeschrieben und publiziert hat, hat ihn irgendwann aber doch der Gwunder gepackt. Er hat die Bücher aus dem Keller geholt, genau angeschaut und studiert.
Und das Ganze ist Folioformat, also so 32 cm hoch, und hat ...245 Blätter. Und das ist alles schön eingeklebt, die Zettel. Interessant auch, dass der Klebstoff, der hebt noch, das ist der Originalklebstoff. Wenn man heute beim Büro kleben wird, nee, das wäre schon lang nach 5 Jahren, löst sich das auf oder blättert ab. Und das ist alles schön gebunden, dass es auch der Drucker dann rauskommt, und die einzelnen Bögen haben dann nochmal eine interne Nummerierung.
Der Heinrich Löffler hat gemerkt, der Johann Jakob Spreng hat genau geschafft. Alle Wörter hat er auf 8 cm breite Zettel von Hand aufgeschrieben, mit detaillierten Beschreibungen, was das Wort bedeutet und in welchem Zusammenhang das gebraucht wird. Es ist ein fantastisches Zettelbuch, wo einem eine ganze Welt entgegenkommt, und dem Johann Jakob Spreng seine deutsche Kurrentschrift sei ordentlich und wunderschön, schwärmt der Heinrich Löffler.
Der Vater vom Spreng ist Schreibmeister gsi am Basler Gymi und hat auch eine Fibel rausgegeben über die verschiedenen Schönschriften. Das war damals nur ein eigenes Fach gsi, Schönschreiben. Und das hat zur Folge, dass er schön schreibt für die damalige Zeit.
Für den Heinrich Löffler war ziemlich schnell klar, in diesen 20 handgeschriebenen Wörterbüchern ist alles picobello. Da ist überhaupt kein Chaos. Und in den Schachteln mit den 30'000 Zetteln? Das war alles halb so schlimm. Der Johann Jakob Spreng hat seine Zettel nämlich fast schon pedantisch sortiert, erzählt Gabriel Schaffert, der diese Zettel im Auftrag von Heinrich Löffler putzt hat.
Die Zettel sind in einem Kuvert, handgeklebt vom Spreng, schön sortiert, abgelegt. Er wollte später einkleben für das Wörterbuch. Und wir haben die so gefunden und haben das natürlich alles zuerst müssen sortieren, katalogisieren, reinigen, damit es auch digitalisiert werden kann. Man will es ja zugänglich haben.
30'000 Zettel, 8 cm breit und bis zu 1 Meter lang hat Gabriel Schaffer geputzt mit Pinsel und einem trockenen Schwamm.
Und dann hat man so ein Kuvert hier vor sich, nimmt die einzelnen Zettel. In diesem Fall sind es 90 Stück mit Zettel schön sortiert zum Buchstaben B, BA und dann eine Fortsetzung. Und dann tut man die einzeln putzen mit einem Pinsel.
Der Gabriel Schaffert hat nicht nur geputzt, er hat auch müssen lesen, zum Kontrollieren und kein Durcheinander machen.
Man liest viel und versteht es im ersten Moment gar nicht, weil es ist nicht Deutsch im heutigen Sinn, das ist ein viel weiterer Begriff von einem Deutschen, von einem Germanischen. Und da werden viele Sprachen drin gefasst, wo wir oder ich nicht nachvollziehen
können. 20 handgeschriebene Wörterbücher plus 30'000 Zettel, wo, wenn man es würde einkleben, gerade nochmal 20 Bücher würden füllen, das ist das Werk, das der Basler Theologe, Dichter und Sprachforscher Johann Jakob Spreng hinterlassen hat. Wenn es gedruckt worden wäre, wäre es knapp 100 Jahre vor dem berühmten deutschen Wörterbuch von den Gebrüder Grimm rausgekommen. Eine unglaubliche Pioniertat, die einfach so und wegen Vorurteil und Gerücht vergessen gegangen ist. Fast vergessen, weil Heinrich Löffler zusammen mit freiwilligen Helfern das Glossarium der deutschen Sprache jetzt abschreibt. Es ist ein besonderer Schatz, weil er ein 250 Jahre altes Deutsch enthaltet, sagt Heinrich Löffler.
Er hat so eine Auffassung von Deutsch. Natürlich, Deutschland hat es ja nicht gegeben damals. Und man hat nur ungefähr gewusst, wie weit man Deutsch redet, wie weit es verbreitet ist und wo Deutsch mal vorhanden war. Auch in Italien sind mal die Normannen und haben ihre Spuren hinterlassen. Und das fasziniert ihn eben auch, wie weit sozusagen deutsche Spuren, also wobei Deutsch für ihn, heute würde man sagen, Germanisch. Darum nimmt das Angelsächsische dazu. Das ist für ihn auch noch sozusagen gehört als zu der Familie oder Skandinavisch. Und vor allem hinter all denen ist das Keltische sozusagen noch die ältere Sprache. Das fasziniert ihn am meisten, dass unter all diesen Sprachen, wo dann aus Latin noch dazugehört, das ist auch ein Abkömmling letztlich von der keltischen Ursprache, wo da noch scheint's um ist und wo man in der Bretagne und in Wales und so, wo sogar noch lebt.
Die 30'000 Zettel sind putzt und die vielen Kuverts sortiert. Die Hälfte der 100'000 Einträge ist schon abgeschrieben. Für Heinrich Löffler ist das ein richtiges Abenteuer, weil der Spreng zu jedem Wort eine eigentliche Geschichte erzählt.
Wenn man so eintaucht und die Artikel abschreibt, dann kommt einem das 18. Jahrhundert entgegen mit der ganzen Philosophie, der Technik, dem Alltag, der Lebenswelt, der Handwerker, Gelehrte und so und das Bergwerk und Chemie und Anatomie, Medizin, ist alles, der ganze Wortschatz ist, also 100'000 Wörter, das ist wirklich eine ganze Welt. Ein normaler Mensch wie mir jetzt, ich weiß nicht, hat vielleicht 20'000 Wörter allenfalls im Kopf. Und das macht das Ganze so spannend.
Auch wenn erst die Hälfte der Wörter abgeschrieben ist, kommt Heinrich Löffler schon jetzt altbot Anfragen über. Zum Beispiel von einem Arzt aus Heidelberg, der sich für alte medizinische Ausdrücke interessiert.
Dann habe ich mir gerade sagen, ich bin gerade am Schreiben und das Stichwort heisst Kukumberbruch. In Klammer, ein medizinischer Ausdruck, ein Beinbruch in der Form einer Kukumber. Dann hat der Mediziner gesagt, da muss man morgen jetzt gerade eine Gurke kaufen und die abbrechen und mal schauen, was da gemeint ist, der Kukumberbruch medizinisch.
Am liebsten wäre es Heinrich Löffler, wenn das Wörterbuch von Johann Jakob Spreng schon abgeschrieben und digitalisiert wäre, sodass der Arzt aus Heidelberg und all andere neugierige Leute in diesem grossen Glossarium der deutschen Sprache könnten suchen, lesen und staunen. Mit Freude blättert Heinrich Löffler in diesem 20 cm dicken und 32 cm hohen Wörterbuch und bleibt beim Wort Bandhaut hängen.
Bandhaut, Zergliederungswort heisst es. Zergliederung ist ein deutsches Wort für Anatomie. Membrana ligamentosa, also ein Bandhaut. Er wird eigentlich, dass die Mediziner, die Doktor, dass sie auch Deutsch reden. Und er schlägt davor zu jedem latinischen Ausdruck, sie soll jetzt nicht mehr Membrana ligamentosa sagen, sondern sie könnte auch auf Deutsch Bandhaut sagen. Das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist eine Sehne.
Die Wörter, die Johann Jakob Spreng zum grossen Glossarium zusammengetragen hat, hat er in Büchern von verschiedenen Wissenschaftlern gefunden und auch immer wieder angegeben, woher er das Wort hat. Wenn ihm ein Wort besonders wichtig war und er gefunden hat, dass es sich lohne, das Wort zu pflegen und zu erhalten, hat er das Wort mit einem Sternli bezeichnet. Beim Wort Bandhaut hat das Sternli offenbar genützt, In der Medizin gibt es noch Bezeichnungen wie zum Beispiel das Knie oder das Fersen oder das Nackenband. Aber viele Wörter mit Stern sind heute völlig unbekannt.
Das ist jetzt mit dem Sternlein, die Nussbrille. Zwei halbe in der Mitte durchlöcherte Nussschalen, welche man den Kindern, wenn sie schielen wollen, vor die Augen bindet, damit sie gerade sehen lernen.
Der Herr Klöffler lacht und erzählt, dass das Abschreiben vom Sprengschen Wörterbuch wie ein Eintauchen in die Welt von einem Immanuel Kant oder einem Goethe sei. 100'000 Mal werden Details aus der Lebensrealität von dortsmal plastisch. Es tauchen Gegenstände, Beschreibungen, Handwerk auf, die dortsmal gang und gäbe gsi sind. Der Heinrich Löffler blättert weiter.
Da ist jetzt, da, das sehen wir jetzt, der lange Zettel. Der ist über einen Meter lang und dreimal gefaltet und behandelt das Stichwort Bargeld. Oder Fahrrecht nennt man ein gewisses Geld, welches an einigen Orten die verunglückten Schiffer für die Abfolgung ihrer am Strand geworfenen Güter der Landherrschaft entrichten müssen. Und jetzt Gottes, ein Meter lange Artikel darüber. Das ist fast wie eine Abenteuergeschichte.
Ein Wörterbuch mit zum Teil ganz ausführlichen und detailreichen Abenteuergeschichten. Das Wörterbuch sei nämlich nicht etwa als einfaches Buch fürs Volk gedacht, sondern als wissenschaftliches Universalwörterbuch geplant gewesen, erklärte Heinrich Löffler. Und zwar in einer Zeit, wo sich verschiedene deutsche Sprachgesellschaften gebildet haben, in einer Zeit, wo der Johann Jakob Bodmer zu Zürich und der Johann Christoph Gottsched zu Leipzig sich für die Pflege vom Deutsch als Schriftsprache eingesetzt haben. Das alles mit der Idee, dass die Gelehrten und Studierten nicht mehr Latein, sondern die deutsche Schriftsprache reden. Das war genau auch dem Johann Jakob Spreng sein Anliegen. Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, da hat sich der Johann Jakob Spreng bestens ausgekannt, mit Griechisch und Latein sowieso. Er hat den Minnengesang ausgraben und Psalmen auf Deutsch übersetzt, sagt Heinrich Löffler. Und er weist darauf hin, dass der Spreng immer wieder Wörter aus der Schweiz in seinem Glossarium aufgeführt hat.
Das Glossar ist ja kein Schweizer Wörterbuch, sondern es ist für den ganzen deutschen Raum. Und er zitiert viel aus dem Norddeutschen, Blattdeutsch, Sächsisch nennt er das, dass es die auch lesen. Er hat sie wollen verkaufen, weltweit. Und die Schweiz kommt nur vor, wenn ein Wort in der Schweiz verbreitet ist und er das Gefühl hat, das die Hochdeutschen haben kein anderes Wort dafür, dann kriegt es ein Sternchen da.
In einem der Wörterbücher zum Buchstaben B hat der Heinrich Löffler ein Beispiel.
Bandkessel möchte auch, dass man es übernimmt. Oder Käsekessel heißt es. Heißt, schrieb er dann, der große Kessel, worin die Sennen bei dem Käse machen, die Milch sieden und scheiden. Die Schweizer sagen Bandkessi. Käse, er schrieb es nicht mundartlich, er hat nicht Käse oder Käse, sondern er schrieb es Hochdeutsch, also Käse. Das ist dann auch ein Beispiel, wie er mit der Schweiz umgeht.
Der Basler Theologe, Professor und Sprachforscher Johann Jakob Spreng hat schweizerdeutsche Wörter in sein Glossarium aufgenommen. Dialekt gibt er aber keine an.
Ganz wenig Hinweis gibt er einmal, wenn man es reden muss, wenn... Also vor allem, wenn man es betonen muss, damit man auch weiß, was es heißt. Also dreisilbige Wörter muss man manchmal auf der ersten Silbe betonen oder auf der letzten. Da gibt es Hinweise. Aber sonst kaum phonetische Sachen. Das war einfach offensichtlich kein Thema gewesen.
Auch das Wort «Redhaus» ist ein Beispiel für ein schweizerdeutsches Wort im Glossarium von Johann Jakob Spreng.
«Redhaus» nennt man zu Basel eine treffliche Brust, woraus eine helle, volle und starke Stimme erschallt. Also ich hätte mit so einem Rat, Redhaus hätte ich eher der große Rathaus gemeint, also wo man halt Rede haltet. Nein, es ist eine Person, eine treffliche Brust, woraus eine helle, volle, starke Stimme erschallt. Mein Bub hat gar ein gutes Redhaus und Gedächtnis. Es wäre ewig schade, wenn er kein geistlich wurde.
Der Heinrich Löffler hat nochmal ein Beispiel parat, ein Wort, wo ihm besonders gefällt.
Schneeblues nennen die Schweizer ein kleines, weißes, grauses, gleichsam gefiedertes oder, wie sie reden, gevögeltes Wölklein, welches gegen dem Spätjahre an schönen und lieblichen Tagen so hoch in der Luft erscheint, dass es mit bloßen Augen schwer zu sehen ist. Wenn Sie ein solches wahrnehmen, so wissen Sie, dass Sie nächstens Schnee haben werden und mit Ihrem Vieh von Alp fahren müssen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo mit einem Stichwort eine Geschichte erzählt.
Seit 3 Jahren schreiben Heinrich Löffler und seine freiwilligen Helfer im Johann Jakob Spreng sein gigantisches Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert ab. Und Heinrich Löffler hat manchmal den Verdacht, dass der Spreng mit Absicht besonders alte Wörter ausgraben und selber noch ein bisschen verändert hat, weil poetische und starke Wörter seien ihm wichtig waren.
Das war eigentlich der Wunsch von diesen Sprachgesellschaften, dass man eine Literatursprache neu schafft und ihre Regeln bestimmt und die aber auch pflegt. Und die haben alle eben auch dichtet. Der Spreng hat 2 Bände Gedichte, gibt es von ihm, geistliche und weltliche Gedichte. Das interessiert aber kein Mensch.
Der Johann Jakob Spreng ist 1699 in Basel geboren und hat an der Universität Theologie studiert. In Württemberg und in der Pfalz war er als Geistlicher angestellt gewesen. Es ist anzunehmen, dass ihn die Arbeit nicht ausgefüllt hat, dass er ab 1740 Zeit genutzt hat, um systematisch Wörter für sein grosses Glossarium zusammenzutragen mit präzisen Erläuterungen. Nebenbei hat der Spreng auch dichtet. Mit 47 ist er wieder auf Basel zurückgekommen als Professor für Rhetorik und Poesie, später dann auch für Schweizer Geschichte und Griechisch. Weil er aber ständig so viele Bücher gekauft hat, war er immer wieder in Geldnot und hat bis zu seinem Lebensende auch als Waisenhauspfarrer arbeiten. Er muss eine bekannte Persönlichkeit gewesen sein, nicht zuletzt wegen seinem Hang zur Besserwisserei und seiner forschen, aufmüpfigen Art. Das haben die Professoren beim 200-Jahr-Jubiläum der Universität Basel zu spüren bekommen, erzählt Heinrich Löffler.
Der Spreng musste die Jubelgesänge dichten. Das heisst einmal, er sei der Einzige, der in Basel wo Deutsch richtig beherrscht. Und der Rektor hat Festrede auf Latinisch gehalten. Also der Rektor von der Uni hat nicht so gut Deutsch können, dass er sich getraut hat, auf Deutsch eine Rede zu halten. Und der Spreng musste es noch einmal übersetzen. Und dann hat er aber Hochlehrer geschrieben für Professor und so. Also ganz provokativ hat er alle universitären Ausdrücke einfach verdeutscht und hat er dann selber erfunden.
Der Johann Jakob Spreng hat mit vielen Krach gehabt, auch mit den Behörden. 1763 hat der aufgeklärte protestantische Theologe, Professor, Dichter und Sprachforscher sogar ein Publikationsverbot bekommen, weil er sich über die katholischen heiligen Legenden lustig gemacht hat. Auch über die Pietisten und Frömmler ist der Spreng herzogen, am allerliebsten im Eidgenoss. Das war seine eigene Zeitung, die einmal pro Woche zu Basel rausgekommen ist. Aber der Spreng hat auch eine andere Seite gehabt, weiss Heinrich Löffler.
Er hat sich dann auch immer für die Minderheiten eingesetzt. Er hat, wo ein Pfarrer gegen den Vogel Grief gewettert hat, das sei heidische Mummenschanz, hat er gesagt, nein, das ist ehrenwertes Brauchtum, das muss man so lassen.
Kurzum, der Basler Professor Johann Jakob Spreng war eine schillernde Figur, die vielleicht den Vogel Grief gerettet und ganz sicher viele Leute verrückt gemacht hat. Aber auch eine Figur im 18. Jahrhundert mit einer ganz, ganz grossen Leidenschaft, nämlich die deutsche Sprache. 28 Jahre lang hat er an einem Jahrhundertwerk geschaffen, einem grossen Glossarium der deutschen Sprache, wo die Wörtersammlung von Johann Christoph Adelung in Schatten gestellt hätte. Weil das Geld gefehlt hat, ist das Glossarium nie gedruckt worden. Im Spreng sein Pech ist Heinrich Löffler sein Glück.
Wenn das gedruckt worden wäre, hätten wir die Zettel alle nicht mehr. Hätten wir nur einen Druck, der auch nur in Maße lesbar wäre und auch Druckfehler noch hätte. Und so sind wir sozusagen auch so haptisch einfach viel näher dran. Und man sieht, wie die Artikel dann entstanden sind.
Wenn Heinrich Löffler und seine freiwilligen Helfer das grosse Glossarium der deutschen Sprache abschreiben, kommt ihnen das ganze Weltwissen vom 18. Jahrhundert entgegen. Das Abschreiben sei wie ein Eintauchen in eine Zeitkapsel, schwärmt Heinrich Löffler.
Die Welt hat es nicht kennengelernt. Die ganze Welt, die wir jetzt hier auf der Fußschwärmen, das ist unter dem Tisch geblieben. Das hat niemand gelesen, außer ihm. Und jetzt, wenn es von uns einer abschreibt, sind die allerersten. Weltweit.
Heinrich Löffler freut es. 2500 zweispaltige Seiten sind schon abgeschrieben und damit ist die Hälfte geschafft. In 3 Jahren sollte Johann Jakob Spreng sein Mammutwerk erfasst sein. Heinrich Löffler freut sich schon, wenn es dann auch digital zugänglich ist und wer will, Wörter kann nachlesen wie Bargeld, Redhaus, Schneeblust, die schwäbische Galeere, Nussbrille oder Kukumberbruch.
Karin Salm über das grösste deutsche Wörterbuch vom 18. Jahrhundert, den 250-jährigen Schatz im Keller von der Universitätsbibliothek Basel, also in ein paar Jahren sollte digital zugänglich sein. Das ist die Mundartsendung Schnabelweit, kurz vor der halben Zehne, wo wir immer wieder gewissen Mundartausdrücken nachgehen. Oder wie zum Beispiel vor 2 Wochen, haben wir wissen, sagt man eigentlich 4 Ross oder 4 Rösser. Rössers oder 4 Pferd. Oder das Gleiche bei der Mehrzahl beim Ort. Also der Ort, sagt man dann eher Mehrzahl die Örter oder die Ort oder die Orte. Die Sendung gibt es bei uns online zum Nachhören unter srf1.ch. Heute wollen wir etwas zum Ort Entenschiess wissen, der im Kanton Thurgau liegt. Wobei Ort ein bisschen hochgegriffen ist. Es ist eher ein Weiler, beziehungsweise ein Bauernhaus, das dort steht. Und wir fragen, warum heisst es denn dort Entenschiess? Kommt es wirklich vom Enten erschiessen? Es hat eher etwas mit einem Bach zu tun. Und da taucht jetzt, glaube ich, ein grosses Fragezeichen aus. Hört es in ein paar Minuten hier bei uns auf SRF 1.
Wo leg ich mich leisli und fein in meine Ruhe? Wo tun ich mein Herz auf und mit Vertrauen meine Augen zu? Wo zerkriechen die Zweifel, werd und klein und werd und dumm? Wo in ein Boot im allergrößten Sturm. Wo kann ich verrennen? Kann ich brennen und verbrennen? Nicht. Wo weiss ich im tiefsten, wenn ich kiehe fast um mich? Wo ist alles gesagt? Wo geht der Himmel für mich aus? Dir. Wo bin ich am Schermen, wenn um mich die Welt der Bach abgeht? Wo lebe ich auf grossem Fuss mit Widerspruch und bleibe trotzdem mich? nichts mehr zählt. Da wo das Gute bleibt, neben dir. Da leg ich mich da, meine Platte, der ist hier neben dir. Der Seel, wo heute fort ist von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt. Auf die grünen Triebe. Auf die süßen Früchte der Bäume. Auf alle grossen Pläne. Auf alle grossen Träume, auf all die, die feiern und die singen, auf all die, die suchen und die vielleicht sogar finden. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben und eins auf all das, wo wir nicht können haben. Ein Tor geht auf. Auf all die, die vergessen können. Auf all die, die vergeben können. Auf all die, die ein grosses Herz haben. Und die sich das nicht lassen. Auf einen grenzenlosen Himmel. Auf ein uferloses Meer. Und für immer auf dich. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Von der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
Schön. Geht so etwas von zumindest ins Herz. Der neue Song von Baden Dochsner. Für immer auf dich. Wenn das neue Album rauskommt, weiss man noch nicht. Steht da nichts auf der Homepage von Baden Dochsner. Nehmen an, vor dem 29. Juni, weil dann ist das erste Konzert gemeldet, Basel Summer Stage, und dann am Freitag, 19. Juli, spielen sie in Bern am Gurtenfestival oder am Samstag, 10. August, in Zofingen, am heiteren Open Air. Und ich nehme jetzt mal an, vor dem 29. Juni werden sie das Album ganz sicher rausgegeben haben, weil wir dann mitsingen können bei den Songs und das neue Album kennen. Baden Dochsner also gehört hier in der Mundart-Sendung Schnabelweit bei uns auf SRF 1. Schnabelweit, die Sendung, wo es um unsere Dialekte und um Mundartausdrücke geht. Würdet ihr gerne an einem Ort wohnen, wo Entenschiess heisst? Ich nehme an, schon, oder? Aber noch viel lieber, wenn man eine Antwort parat hat auf die ständige Frage, du, warum heisst Entenschiess eigentlich Entenschiess? Die Maja Grunder wohnt auf einem Hof mit dem Namen Entenschiess. Bei Oberneuenforn, das ist im Kanton Thurgau. Und über den Hofnamen möchte sie logischerweise mehr wissen. Sie schreibt, sie erkläre ihren Gästen auch, der Name kommt sicher vom Entenschiessen oder aber, dass dort früher, excuse den Ausdruck, die Enten geschissen haben. Ob das stimme, will Maja Grunder von unseren Mundartexperten wissen und ob es noch einen anderen Ort mit diesem Namen gäbe. Der André Perler hat recherchiert.
Gerade zuerst eine Antwort auf die zweite Frage. Man könnte meinen, so einen speziellen Ortsname wie Entenschiess gäbe es nur einmal. Aber neben dem Hof bei Oberneuforn, wo die Maja Grunder wohnt, gibt es tatsächlich auch im benachbarten zürcherischen Stammheim an Entenschiess, einen kleinen Hang mit Weinreben. Aber jetzt zum Namen. Der erste Ente, der ist klar. Das bezeichnet den Wasservogel, den wir alle kennen. Beim Wort Schiess ist es aber alles andere als eine klare Sache. Das Thurgauer Siedlungsnamenbuch gibt zwei verschiedene Deutungsmöglichkeiten an. Erstens, Schiess könnte vom gleichlautenden mittelalterlichen Wort für die Gebusita von einem Haus kommen. Entenschiess wäre in diesem Fall vereinfacht gesehen ein Haus, das ein Dachgebu in Form von einem Entenschwanz oder Entenschnabel hat. Die Deutung sieht aber das Thurgauer Siedlungsnamenbuch selber als sehr unwahrscheinlich an, weil Schiess in der Bedeutung Gebusita im Gebiet von der heutigen Schweiz gar nicht belegt ist. Zweitens schlägt das Thurgauer Siedlungsnamenbuch vor, könnte mit Schiess eine Person gemeint sein. Schiess kann man im Dialekt nämlich jemandem sagen, der flink läuft. Die flinke Bewegung von Mensch und Tier ist nämlich die ursprüngliche Bedeutung von Schiessen. Die Übertragung auf Munition von Schusswaffen ist erst später gekommen. Ein Entenschiess könnte also eine Person sein, die flink läuft und das wie eine Ente, also vielleicht so ein bisschen watschelnd. Gleichzeitig könnte Entenschiess auch eine Übernahme für eine Person sein, die Ente schiesst, also sie jagt. Zum Hofnamen wäre es dann so gekommen. Zuerst hat man gesehen, es hat ein Entenschiessen Hofe, also beim Hof vom Entenschiess. Das wäre der Kürz zu Entenschiess. Das ist die bevorzugte Deutung vom Thurgauer Siedlungsnamenbuch. So ganz überzeugt bin ich aber noch nicht. Ich würde sogar noch eine dritte Deutung vorschlagen. Es gibt in der Schweiz mehrere Gebiete, die Schiess im Namen haben. Zum Beispiel der Rüsschiess, ein ehemaliger Sumpf an der Rüss bei Hünibach im Kanton Zug. Oder der Hof im Muckenschiess bei Eschenz im Kanton Thurgau, nur gerade etwa 10 Kilometer Luftlinie weg vom Entenschiess bei Oberneuforn. Schiess kann laut dem Idiotikon als Gebiet an einem Gewässer bezeichnen, wo das Wasser mit grossem Tempo durchrauscht. Muckenschiess wäre also ein Gebiet am Wasser, das Mücken hat, und Entenschiess ein Gebiet am Wasser, das Enten hat. Als Fliessgewässer hat es auch an all diesen Orten mit Schiess im Namen. Also, der Hofname Entenschiess geht entweder zurück auf eine Person, die Enten jagt oder wie eine Ente umspringt, oder es ist Bezeichnung für einen Ort an einem Bach, wo es Ente hat.
Und wir gehen weiter zu der zweiten Dialektfrage. Die kommt von der SRF-Hörerin Brigitta Pfister. Sie will mehr wissen über das alte Dialektwort «schlichte Suppe». Ihre Tante aus dem Toggenburg, die vor kurzem mit 91 gestorben sind, hat das Wort noch gebraucht, schreibt sie im E-Mail an unsere Mundart-Redaktion. Sie weiss aber leider nicht, was «schlichte Suppe» genau bedeutet. Ob es vielleicht etwas mit dem Webereigewerbe zu tun haben, fragt sie. Nochmal der andere Perler.
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich hat das Wort «schlichte Suppe» tatsächlich mit der Weberei zu tun. «Schlichte», das habe ich im Idiotikon herausgefunden, ist eine Art Weberkleister. Eine dünnflüssige, trübe Brühe aus Wasser und Mehl. Weil ich aber vom Webergewerbe gar nichts verstanden habe ich mir professionelle Hilfe gerichtet. Der Hans Hauser, Geschäftsführer von der Rigotex AG in Bütschwil, ist der letzten Webereiunternehmen im Toggenburg. Der Hans Hauser hat mir erklärt, wie das mit der Schlichte funktioniert. Man mischt Wasser mit Mehl, manchmal nimmt man auch noch Heperenstärke dazu, dann kocht man das Ganze auf. Das ist jetzt eben die Schlichte. Und dann tut man das gefärbte oder rohe Garn drin baden. Das Garn lässt man einmal trocknen und es bleibt eine dünne Schutzschicht aus Stärke. Die schützt das Garn bei der ziemlich aggressiven Verarbeitung in der Webmaschine vor Verletzungen. Das fertige Wub, also das Tuch, das tut man auswäschen und von der Stärke bleibt nichts mehr übrig. Der Hans Hauser hat mir gesehen, Schlichte brauchen wir vor allem seit der industriellen Textilproduktion. eben um die Fäden vor den Maschinen zu schützen. Aber es gibt schon alte Belege für die Schlichte von vor der industriellen Revolution. Denn hat Weber die Schlichte offenbar für etwas anderes gebraucht. Sie haben damit nach dem Weben Textilien abdichtet. Zum Beispiel, dass die Federn nicht durch die Bettdecke stechen können. Außerdem hat Schlichte den Stoff gestärkt, sodass man ihn besser glätten konnte. Und mit glätten hat das Wort Schlichte zu tun. Es ist eine Ableitung vom Verb schlichten. Das kennen wir heute vor allem mit der Bedeutung vermitteln, als Gestürm beilegen. Ursprünglich hat schlichten aber gerade machen bedeutet. Schlicht bzw. schlecht heisst ursprünglich grad, eben. Später hat man schlichten für glätten, flach machen gebraucht. Und diese Bedeutungsvariante hat man für die Schlichte der Weber übernommen. Die heutige Bedeutung, als Gestürm schlichten, als Streit schlichten, ist erst ein paar hundert Jahre alt und vom Gradmachen, Ausgleichen abgeleitet. Die Schlichte hätten wir also. Jetzt bleibt noch die Frage nach der Schlichte-Suppe. Die kann ich leider nicht beantworten, weil ich gar keine Belege gefunden habe. Oder Hans Hauser von der Rigotex hat den Ausdruck nicht kennt. Möglicherweise ist er sogar nur in der Familie von der Brigitta Pfister gebraucht worden. Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen. Entweder ist Schlichte-Suppe ein anderer Name für die Schlichte, weil so suppenartig, also dünnflüssig und trüb, ist sie ja. Oder aber Schlichte-Suppe bezeichnet tatsächlich eine Suppe, vielleicht eine, die trüb und fad ist, wie wenn sie nur aus Wasser und Mehl würde bestehen. Oder es ist sogar ein Armengericht, das tatsächlich nur aus Wasser und Mehl besteht.
Sagt der andere Perle, oder vielleicht ist es einfach eine schlichte Suppe, also einfach eine einfache, simple Suppe, nichts Aufwendiges. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. Also, eine Frage haben wir noch, und zwar die von der Claudia Ranft-Fritschi mit Heimatort Teufental im Kanton Aargau. Sie möchte nämlich ihren Ledignamen Fritschi erklärt haben. Nicht Ritschi, sondern Fritschi. Der Idiotikon-Redakteur Matthias Friedli kann da weiterhelfen. Mit ihm über den Familiennamen Fritschi geredet hat unser Mundartredakteur Markus Gasser.
Matthias Friedli, bei Fritschi kommt mir natürlich als erstes der Fritschi-Vater und der Fritschi-Zug an der Luzerner Fasnacht in Zinn. Hat das irgendwie etwas zu tun?
Ja, im ersten Band vom schweizerischen Idiotikon wird unter dem Stichwort Fritschi tatsächlich Geschichte vom Fritschi-Zug beschrieben und auch mit historischen Belegen illustriert. Dort kann man ihre Quellen vom 15. Jahrhundert über die Fritschi-Gesellschaft nachlesen. Die haben einen Ströinen-Mann, also ein Strohdoku oder eine Strohfigur, genannt Bruder Fritschi, den sie jährlich auf den schmutzigen Donnerstag mit einem Fähnli, Pfeifer, Trummen, Tanzen einführend. Also schon dann ein lustiger Umzug. Es steht aber im schweizerischen Idiotikon natürlich auch, woher der Name Fritschi kommt. Es handelt sich um eine Koseform von Friedrich oder je nachdem Fridolin, wo selber auch schon eine Koseform von Friedrich ist.
Und wie kommt man denn von dem Friedrich oder eben Fridolin zu Fritschi?
Friedrich ist ein zweigliedriger Name. Vorne steckt Fried, Frieden und hinten Reich, mächtig Herrscher drin. Bei solchen zweigliedrigen Namen konnte man schon früh das zweite Glied weglassen. Die Person ist dann also Frido oder so ähnlich bezeichnet worden. Dem gekürzten Namen hat man zur Verkleinerung oder zum Ausdruck, dass es ein Kosenamen ist, eine Endung angehängt, zum Beispiel die Endung Izo. Es gibt heute noch Vornamen, wo man die Endung sieht. Der Heinz ist ursprünglich ein Heinzo, also ein kleiner Heinrich. Der Lutz ein Lutzo, ein kleiner oder herziger Ludwig. Oder der Fritz eben ein Fritzo, ein kleiner Friedrich.
Dann wären wir Anfang beim Fritz angelangt, aber noch nicht bei Fritschi. Also es muss noch ein bisschen mehr basiert sein, da lautlich.
Ja, so ist es. Die Endung Z wird in diesem Dialekt als Tsch ausgesprochen, so auch im Alemannischen, wo das Schweizerdeutsche dazugehört. Dann sind wir schon bei Fritsch, eine Variante vom Familiennamen Fritschi. Fritsch gibt es zwar in der Schweiz nicht, aber man findet den Familiennamen zu Deutschland. Das I bei Fritschi ist wahrscheinlich analog dazu gekommen zu anderen Namen, die auf I enden. Mit denke ich zum Beispiel an Jenny, Stucki, Erni, Kegi, Buri.
Gut, damit hätten wir die Verwandlung vom Namen Friedrich zu Fritschi ganz genau erklärt. Jetzt nimmt mich noch Wunder, wie verbreitet der Name Fritschi ist.
Eigentlich recht weit verbreitet. Alte gesessen ist Fritschi als Familienname im Aargau, eben zum Beispiel das Teufental, wo unsere Hörer heimatberechtigt ist oder gesehen ist, aber auch im Kanton Bern, St. Gallen, Thurgau und sehr häufig ist er im Kanton Zürich. Erwähnenswert ist noch, dass es unterschiedliche Schreibungen vom Namen gibt. So ist das Appenzell Fritsche mit E, die alteingesessene Schreibvariante, das Möhlin im Aargau und Prattelen Basuland ist die Schreibung Fritschin mit I-N alteingesessen. Ursprünglich sind alle drei Namen gleich ausgesprochen worden und nur unterschiedlich geschrieben worden. Heute aber orientiert man sich bei der Aussprache an diesen Schreibungen und spricht darum die Namen auch auf drei verschiedene Arten aus.
Fritschi, Fritsche und Fritschin, also drei Schreibweisen für einen Familiennamen, der eigentlich eine Koseform von Friedrich ist. Matthias Friedli vom Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon war das. Falls ihr jetzt wissen wollt, was euer Familienname bedeutet, dann geht doch kurz zuerst bei uns schauen unter srf1.ch, ob wir den Familiennamen schon mal erklärt haben. Und wenn nicht, dann schreibt uns einfach. Mit viel Glück wird unter diesen, ich sage jetzt mal, Tausenden von Anfragen euer Name dann rausgepickt und auch entsprechend erklärt. Und eben, zwingen unter srf1.ch. Als nächstes schauen wir hier in der Sendung kurz vor der 10, es war wieder vor 10, noch die neue Tausigernote ein bisschen genauer an, die gestern in Umlauf ist gekommen. Das Hauptthema ist ja laut der Nationalbank Kommunikation und Sprache. Da wären wir jetzt natürlich bei unserer Sendung mit diesem Thema. Unser Mundartredakteur André Perler hat natürlich gerade nach den Dialekten gesucht auf dieser Note und ist nicht fündig geworden. Dafür hat er anders gefunden. Zum Beispiel alle Kantone, die namentlich erwähnt sind auf dieser Note. Die Entdeckungsreise von André Perler auf der Tausigernote in ein paar Minuten.
Der Valo ist der einzige Vampir in seinem Dorf. Seit 337 Jahren findet der Vampir sie doof. Wo die Nacht sie lang und Menschenblut hat er nicht gern. Und beißen tut er lieber kennen, damit sie nicht so werden wie er. Und ist der Maus Schaf, der schiessen sie ein Wolf. Und er sieht zum nächsten Tag, wenn sie den Nachrichten läuft. Und er sitzt er auf dem Sofa, Zahn sieht er in Sicht, letzte wohl der Reste von seinem Meckzahn. Und schämt sich einsam. Und nur an diesen drei Tagen im Februar kommt er um die Leute. Schon mit und tut, als wär ich nicht. Er lächelt verlegen und sitzt her zu den Leuten. Und sie können nicht schlafen und er kann nicht sterben. Man gratuliert ihm zum Kostüm und ladet ihn zum Trinken ein. Und er schüttet den Schnaps in den Topf vom Gummibaum hinter sich. Und wenn es spät ist, dann gehen sie heim. All die Hexen und die Vampire, die Polizistinnen in den viel, viel zu kurzen Röcken. Und der Valo bleibt noch lehrbar mit denen, die auch noch nicht heimgehen wollen und fühlt sich einsam. Sie können schlafen, er kann nicht sterben. Und nur an diesen drei Tagen im Februar kommt er um die Leute. Nimmt voll ein Rot wie Glas schon mit und tut, als wär ich nicht. Er lächelt verlegen und sitzt her zu den Leuten. Und sie können nicht schlafen und er kann nicht sterben. Und nur an diesen drei Tagen im Februar kommt er um die Leute. Nimmt so ein Rot wie Glas schon mit und tut, als wär ich nicht. Er lächelt verlegen und sitzt her zu den Leuten. Und sie können nicht schlafen. Ich kann nicht sterben.
Bar kommt er um die Leute. Nimmt vor Rot wie Glas, schon mit du tut, als wär ich nicht. Er lächelt verlegen und sitzt hin zu den Leuten. Weil sie können nicht schlafen und er kann nicht sterben.
Der Vampir von Loh und Ludwig, besungen hier 10 Minuten vor der 10 auf SRF1 in der Mundartsendung Schnabelweit. Seit gestern gibt es die neue Tausigernoten. Und so Banknoten sind ja nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern ein Land stellt sich darauf ein bisschen selber dar. So wie es von der eigenen Bevölkerung oder auch von den Touristen möchte wahrgenommen werden. Jede von den neuen Noten hat ein Gestaltungsthema und das von der Tausigernoten die Kommunikation und Sprache, sagt die Nationalbank. Und beim Stichwort Sprache hat unser Mundartredakteur André Perler natürlich gerade die Ohren gespitzt und reagiert. Er hat die neuen Tausigernoten ein bisschen genauer angeschaut und wollte wissen, wie der Aspekt Sprache auf dieser Note eigentlich genau dargestellt wird.
Auf der Schweizer Banknote ist die Sprache eigentlich schon lange präsent. Seit der Serie von 1976 stehen der ausgeschriebene Notenwert und der Name der Nationalbank in allen vier Landessprachen auf jeder Note. Banca Nazionale Svizzera oder Die Schwenst und Ganta Franks sind fast die einzigen rätoromanischen Wörter, die die meisten Schweizerinnen und Schweizer kennen. Eben, weil sie auf jede Banknote gedruckt sind. Aber auf der neuen Tausigernote gibt es jetzt noch mehr Sprache. Als Hauptelement ein Handschlag. Der steht laut der Nationalbank für das persönliche Interagieren. Wenn man ein bisschen böse sein will, dann kann man die Geste aber auch als Symbol für krumme Geschäfte sehen, die dank dem hohen Nennwert häufig mit 1'000-Franken-Noten abgewickelt kommen. Unter dem Handschlag sieht man eine Weltkugel mit Zeichen drauf aus dem internationalen phonetischen Alphabet. Wenn man die Zeichen kennt und die zugehörigen Laute, dann kann man jede Sprache der Welt korrekt aussprechen. Für das Verständnis der Sprache helfen sie allerdings nicht gross. Weiter unten hat es eine Karte von der Schweiz und der umliegenden Länder, wo die Sprachregionen darauf eingezeichnet sind. Außerdem sind alle 26 Kantone der Schweiz namentlich aufgelistet. Was die Kantonsnamen mit Sprach- oder Kommunikation zu tun haben, ist mir allerdings nicht so ganz klar. Da hat man gescheiter aufgelistet, was für Sprachen, die in der Schweiz neben den vier Landessprachen noch geredet kommen. Auf der Rückseite sieht man Bilder vom Parlament, als Symbol für die öffentliche Debatte in der Schweiz. Überlagert kommen die Bilder von einem sogenannten offenen Netzwerk, also so etwas wie ein WLAN. Völlig ein Hinweis darauf, dass heutzutage ständig mit verschiedensten Menschen und Maschinen kommuniziert kommt. Es hat also ziemlich viel Sprache auf dieser neuen Tausigernote. Aber etwas ganz Wichtiges ist um mich einmal vergessen gegangen. Dialekte. Da geht es um Kommunikation und Sprache in der Schweiz und die Sprachform, die in diesem Land am meisten geredet kommt, kommt überhaupt nicht vor. Aber völlig hat die Nationalbank ja gleich recht, dass sie Dialekte weggelassen hat. Die sind in der Schweiz nämlich so vielfältig und so reichhaltig, dass sie auf keiner Banknote von dieser Welt Platz hätte.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber man merkt den Frust ein bisschen vom André Perler, unserem Mundartredakteur. Das war es von unserer Mundartsendung Schnabelweit für heute. Nächste Woche hören wir dann in das Kantonsparlament rein. Im Kanton Basel-Stadt gibt es nämlich einen aktuellen Vorstoss, dass man im Grossen Rat grundsätzlich Mundart reden soll. Und das hat hohe Wellen geschlagen. Und die Sendung untersucht nächsten Donnerstag, ja, wie sieht die Sprachensituation eigentlich in den Deutschschweizer Kantonsparlament aus? Und er hat mir verraten, der André Perler, da gäbe es also ein paar Überraschungen. Also, lassen wir uns überraschen. In der Woche hier in der Mundart-Sendung Schnabelweit. Und zum Nachhören, jede Sendung der Wüste bei uns online unter srfs.ch. 4 Minuten geht es noch, dann ist es 10.
Ich packe meinen Rucksack und nehme mit die Wärme von der Erde. Preparo la valigia e poi porto con me il calore della terra, il vento fra le foglie. Venigo, venigo, venigo. Ne impacchi in rucksack und nimm mit, fermi foderer, das Rauschen von den Bäumen, der Herbstzug von den Vögeln, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe. Wenn ich gehe, man fragt die Vögel, sicher wissen sie, wo du bist. Wenn ich gehe, man fragt die Bäume, dort wo sie sind, findest du auch mich.
Quando andrò chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Packe meinen Rucksack und nimm mit das Lachen von meinem kleinen Buddha, der Glanz von deinen Augen, Stille von meinem Herz, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich gehe.
Preparo la valigia e poi porto con me l'azzurro dei tuoi occhi. Una chitarra a scacchi, una foto dei miei vecchi. Venigo, venigo, venigo.
Venigo, me frag du Vögel, sicher wissen sie, wo ich bin. Venigo, me frag du Bäum, dort wo sie sind, findest du.
Quando andrò chiedi alla terra dove lei anch'io sarò. Quando andrò chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Wenigon en Wetterwind über den Hügel, wenigon en brich ins letzte Brot. Keiner wird's verstehen. Und sieben Siegel hat das Buch, wo meinen Tag dreisteht. Wenn ich annehme, frag du Vögel, sicher wissen sie, wo ich bin.
Quando andrò chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Wenn ich annehme, frag du poi, nicht wo sie sind, findest.
Quando andrò, chiedi alla terra dove lei anch'io sarò.
Der Pippo Polina und der Linard Bardi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.